Sonntag, 8. Juni 2003. Dr. Holmsway, Oslo. Erst als sie vor der mächtigen Holzvilla parkte, wurde der jungen Haushaltshilfe bewusst, dass das Tor oben an der Straße offen gestanden hatte. Sie blieb im Auto sitzen, um das Lied zu Ende zu hören, dann schaltete sie das Radio ab, stieg aus und ließ ihren Blick über die Einfahrt schweifen. Das schmiedeeiserne Tor war weit geöffnet. »Das ist doch sonst nie auf«, dachte sie. Ein knappes Jahr arbeitete sie jetzt für Karl Oskar Krug und wusste daher, dass der alte Mann in solchen Dingen niemals nachlässig war. Er wollte immer als erstes wissen, ob sie auch das Tor hinter sich geschlossen hatte, und er wiederholte diese Ermahnung, wenn sie sich verabschiedete. »Vergessen Sie aber nicht, das Tor hinter sich zu schließen!« Ihr fiel auf, dass der Hund nicht bellte. Wo war der English Setter, vor dem sie noch immer ein bisschen Angst hatte? Hinter dem Haus war alles still, kein Bellen, kein Zerren an der Kette. Sonst wartete er doch nur darauf, dass sie aus dem Auto stieg. Die junge Frau drehte sich zum Haus um und warf die Fahrertür zu. Der Knall hallte in ihren Ohren wieder und ließ danach alles nur noch stiller wirken. Und wärmer, dachte sie. Die Hitze, die sich auf die Stadt gesenkt hatte, war längst nicht mehr angenehm. Nach zweimaligem vergeblichen Klingeln zweifelte sie nicht mehr daran, dass etwas nicht stimmte. Plötzlich beschlich sie das unheimliche Gefühl, dass erst vor kurzem jemand auf dieser Treppe gestanden haben könnte, der dort nichts verloren hatte. »Hallo?« rief sie laut. »Herr Krug?« Zu guter Letzt legte sie ihre Hand auf die schwere Klinke. Die Tür war verschlossen. Sie drehte sich um, ihr Puls raste. Sie verfluchte das weitläufige Grundstück und die hohe Fichtenhecke, die alle Blicke abschirmte. Hier war man ganz allein. Niemand würde sie rufen hören, keine Menschenseele. Sie ging langsam um das Haus herum. Vor dem Küchenfenster blieb sie stehen, legte die Hände an die Scheibe und sah hinein. Nichts. Dann folgte sie dem gepflasterten Weg, der zur Terrasse auf der Rückseite des Hauses führte. Sie setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um so wenig Geräusche wie nur möglich zu machen. Einen Meter von der Hausecke entfernt blieb sie stehen und strich mit der Hand über die von der Sonne aufgeheizten Holzbalken. Normalerweise hätte sie die Insekten, die vor ihrem Gesicht herumschwirrten, weggewedelt, doch jetzt bemerkte sie sie nicht einmal. Sie hatte die Augen starr nach vorn gerichtet und konzentrierte sich nur auf ihren Weg. Irgendwie beruhigte sie das. Weit unter ihr lag die Stadt, doch sie registrierte kaum das Zickzackmuster der weißen Boote, die den Fjord in Stücke schnitten. Sie bog um die Hausecke. Die weißen Gardinen flatterten in der offenen Terrassentür. Etwas schob sich von unten in ihr Blickfeld. Die Platten neben der Gartensitzgruppe. Das Rot unter dem toten Hundekörper. Die klaffende Wunde an der schwarz-weiß gefleckten Kehle. Das Blut sah noch nicht geronnen aus. Einen Moment lang erwog sie, zurück zum Auto zu laufen, aber ihre Beine trugen sie wie auf Autopilot weiter über die Terrasse. Sie näherte sich den flatternden Gardinen und flehte ihren Gott an, er möge sie beschützen. Mit einem großen Schritt stieg sie über den toten Hund. Als nächstes realisierte sie, dass sie im Wohnzimmer stand. Vor ihr auf dem Boden lagen die sterblichen Überreste von Karl Oskar Krug. Seine Augen waren nicht mehr in ihren Höhlen. Jemand hatte sie wie Quallen zerhackt. »Wie kann man einem Menschen so etwas antun?« dachte sie. »Wie ist das möglich?« Teil 1. Montag, 28. Mai 1945. Jørstad Moen, Starlag 303. Milorg-Offizier Kai Holt blieb auf dem Appellplatz stehen und betrachtete einen Moment lang die Baracken. Dann warf er einen Blick zurück zu dem Tor, durch das er eingetreten war, als wollte er sich vergewissern, dass er jederzeit umkehren könnte. »Wie war das noch?« Man sollte niemals eine Frage stellen, auf die man keine Antwort will. Vielleicht war es besser, bestimmte Dinge nicht zu wissen, sich einfach damit abzufinden und weiterzuleben, so wie die meisten Menschen es taten. Nur, dass er kein Leben mehr hatte, das er weiterleben konnte. Der Krieg in ihm würde nie zu Ende gehen. »Es wäre das Beste gewesen, sie hätten dich auch erwischt«, murmelte Kai Holt, die Worte seiner Frau. Wenige Minuten, nachdem sie das zu ihm gesagt hatte, war er einfach gegangen, hatte Frau und Kind, all das, was ihn die letzten 5 Jahre am Leben gehalten hatte, zurückgelassen. In der ersten Nacht hatte er draußen geschlafen. Es war wie eine Befreiung gewesen. Er schüttelte die Erinnerungen ab und zog den Vernehmungsbefehl aus der Seitentasche seiner Uniformjacke, faltete das Papier auseinander und las, was er selbst in das Formular eingetragen hatte. Hauptsturmführer Peter Waldhorst, SIPO Abteilung 4, Außendienststelle Lillehammer. Ganz unten auf dem Zettel seine eigene Unterschrift. Eine Handvoll Menschen wusste, dass er in Lillehammer war, niemand aber wo genau. Es waren auch nur einige wenige eingeweiht, dass eine Gruppe deutscher Offiziere in das Lager verlegt worden war, in dem sich noch immer eine große Zahl russischer Kriegsgefangener befand. Abteilung 4, dachte er. Der offizielle Name der Gestapo wirkte so harmlos, typisch deutsch. Die Hölle hinter den Zahlen der Bürokratie zu verstecken. Weiter oben im Tal war ein kräftiger Donner zu hören, ungewöhnlich für den norwegischen Frühling. Er faltete das Blatt umständlich wieder zusammen und steckte es zurück in die Tasche. Der dichte Regen drang bereits durch seine Uniform. Er hastete zu dem Gebäude vor sich. Statt einzutreten, blieb er unter dem Dachvorsprung stehen, um noch ein wenig Zeit zu gewinnen. Er fischte eine schwedische Zigarette aus seiner Hemdtasche. Bald würde er nur noch schwedische Sachen haben. Das Nikotin half ihm, sich zu sammeln. Sein Puls wurde langsam ruhiger. »Wie eine Sintflut«, dachte er, als die dicken Tropfen auf die Erde klatschten und braun schäumend wieder aufspritzten. »Wollte der Schöpfer sie für ihre Sünden ersäufen?« Schließlich war niemand, absolut niemand, frei von Schuld. Auch er hatte Menschen auf dem Gewissen, die ihn Nacht für Nacht verfolgten, obwohl alles längst vorüber war. Junge, alte, Väter, eine junge Mutter, gerade 19 Jahre alt. Ihr kleiner Sohn hatte zu schreien begonnen, als Kai Holt die Treppe nach unten geschlichen war. Noch heute hörte er das Weinen hinter der dünnen Tür, sah den Jungen allein im Bett, während die Mutter, selbst noch ein Kind, in einer Blutlache auf dem Boden lag. Niemand ist frei von Schuld. Er dachte, dass er diesen Satz eigentlich auf einem Stück Papier festhalten und zu den anderen Zetteln legen sollte, die er in den letzten 5 Jahren geschrieben hatte. Diese Notizen waren so etwas wie seine Memoiren. Auf einmal wurde ihm bewusst, dass er die in einem Schuhkarton gesammelten Zettel zurückgelassen hatte. Er hatte einfach nicht daran gedacht, als er vor 1,5 Wochen Frau und Kind verlassen hatte und aus seinem bisherigen Leben verschwunden war, unmittelbar vor dem Nationalfeiertag am 17. Mai, dem ersten in Freiheit seit 1939. Wenn er den Karton, der in einem Schrankkoffer mit alten Kleidern auf dem Dachboden in der Theresesgarte versteckt war, nicht holte, würde das alles nie einer zu Gesicht bekommen. Kai Holt zuckte zusammen, als ein Dodge WC-52 mit hoher Geschwindigkeit um die Ecke bog und vor den Eingangsstufen, auf denen er stand, anhielt. Der Fahrer, ein junger Amerikaner, blieb kaugummikauend im Wagen sitzen. Kai Holts Zigarette war fast heruntergebrannt, als die Tür neben ihm aufging. 2 Männer kamen heraus und blieben wie angewurzelt stehen. Sie schienen den Wetterumschwung nicht mitbekommen zu haben. Einer der beiden war Amerikaner, ein Offizier wie Holt, der andere Zivilist. Letzterer stieß Holt im Vorbeigehen leicht an und entschuldigte sich murmelnd auf Schwedisch. Der amerikanische Offizier nickte Holt zu, ehe er die Stufen hinunterging. »Get back in«, sagte er, als der Fahrer Anstalten machte, auszusteigen und die Beifahrertür zu öffnen. Der Zivilist, ein Mann mit einem auffallend kindlichen Gesicht, musterte Holt eingehend, bevor er einstieg. Der Mund unter der nassen Hutkrempe verzog sich zu einem unbestimmten Lächeln. Holt sah dem Auto nach, bis es zwischen den Bäumen verschwand. Er hatte das Gefühl, den Zivilisten schon einmal gesehen zu haben. Das kindliche Gesicht mit den weichen Zügen kam ihm irgendwie bekannt vor. »Ach was«, dachte er, »das bilde ich mir nur ein.« Wahrscheinlich hatte er darauf reagiert, dass ein schwedischer Zivilist gemeinsam mit einem amerikanischen Offizier aus der Baracke kam. Dabei hatte die Befreiung des Landes zu derart chaotischen Zuständen geführt, dass ihn eigentlich kaum noch etwas wunderte. Er schnippte die Zigarette auf den Boden und drehte sich um. In das Gitter vor dem Türglas war der deutsche Reichsadler samt Eichenkranz mit Hakenkreuz eingelassen. Der Anblick versetzte ihm einen Stich, und er blieb einen Moment mit der Hand auf der Klinke stehen. Die dicken Haare des englischen Leutnants, der hinter der improvisierten Pforte saß, glänzten schwarz. Holt zog den Vernehmungsbefehl aus der Jackentasche. Das Papier war an einer Ecke nass geworden und leicht eingerissen. Der englische Militärpolizist nahm das Formular entgegen, wobei er Holt unablässig musterte, als hielte er ihn für einen Idioten. Dann seufzte er resigniert und glättete das Papier. Holt biss auf die Innenseite seiner Wange, verkniff sich eine Bemerkung über die Engländer und bekam das gegengezeichnete Formular zurück. Ein anderer Brite geleitete ihn mit schnellen Schritten in den düsteren Keller. Abgestandene Luft und Schimmelgeruch verschlugen ihm den Atem. Ein junger Milorg-Soldat stand vor dem Raum Wache, in dem Peter Waldhorst gefangen gehalten wurde. Er ging an dem jungen Milorg-Mann vorbei und öffnete langsam die Tür. Das Licht, das durch das schmale Kellerfenster fiel, blendete ihn für einen Moment, weshalb er erst nach ein paar Sekunden die Umrisse des Mannes erkannte, der zusammengekauert in der Ecke unter dem Fenster lag. Holt blieb in der Türöffnung stehen und registrierte überrascht, wie überrumpelt er war, einen windelweich geprügelten Deutschen auf dem Betonboden eines dreckigen Kellerraums liegen zu sehen. Er nickte dem jungen Milorgmann zu, der mit dem Lauf seiner Waffe herumfuchtelte. Erst jetzt bemerkte Holt die Angst im Blick des jungen Soldaten. Er war kreidebleich, als er die Tür hinter sich schloss. Als der Deutsche durch das Prasseln des Regens, das von draußen hereindrang, die Schritte wahrnahm, hob er wie in Zeitlupe die Hände über den Kopf. Sein einer Arm schien ihm große Schmerzen zu bereiten. Die Ecke, in der er lag, war dunkel. Trotzdem glaubte Holt zu erkennen, dass der Mann weinte. »Egal«, dachte er, »ich weiß, was für ein Dreckskerl du bist und dass du jeden Tritt verdient hast.« Im nächsten Moment verfluchte er sich für diesen Gedanken.